Unten hörte ich eine Tür. Dann das leise Klingeln von Metallschlüsseln, die auf die Holzkommode gelegt wurden. Sie kam die Treppe herauf, um nach mir zu sehen. Das war ihre erste Handlung. »Wie geht's dir?«, fragte sie. »Ich habe dein Buch angesehen, über das Mittelalter.« Sie lachte. »Warum lachst du?« »Entweder das oder wein, sag mir«, begann ich. »Weißt du, wo Daniel Russell wohnt?« »Natürlich. Wir waren noch mal bei ihm zum Abendessen eingeladen.« »Und wo wohnt er?« »In Bebraham, einem riesigen, verschnörkelten Kasten.« »Weißt du das wirklich nicht mehr?« »Genauso gut könntest du einen Besuch in Neros Palast vergessen.«
»Doch, doch. Ich erinnere mich. Ein paar Sachen sind einfach noch verschwommen. Ich glaube, es liegt an den Pillen. Bin ich gut mit ihm befreundet?«
»Nein, du kannst ihn nicht ausstehen. Du hasst ihn. Wobei diese tiefe Abneigung zurzeit eine Standardeinstellung gegenüber anderen Akademikern ist. Harry ausgenommen.«
»Harry?«
Sie seufzte. »Dein bester Freund.«
»Oh, Harry, natürlich. Harry, irgendwie waren meine Ohren blockiert. Ich habe dich nicht richtig gehört.«
»Bei Daniel«, sagte sie etwas lauter, »ist die Abneigung, wenn ich das sagen darf, nun die Manifestation eines Minderwertigkeitskomplexes deinerseits. Nach außen hin versteht ihr euch gut. Du hast ihn sogar ein paar Mal um Rat gefragt, bei deinem Primzahlenkram.«
»Ach, richtig. Mein Primzahlenkram, ja. Und wie weit bin ich damit? Wo war ich, als ich das letzte Mal mit dir gesprochen habe?« Ich musste es klar aussprechen.
»Habe ich die Riemannsche Vermutung bewiesen?«
»Nein, hast du nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste, aber
vielleicht solltest du mal nachsehen, denn wenn doch, wären wir um 1 Million Pfund reicher.«
»Wie bitte?«
»Oder nein, 1 Million Dollar.«
»Ich...«
»Der Millenniumpreis, oder wie sich das Ding nennt. Die Riemannsche Vermutung zu beweisen, ist eine der größten verbliebenen mathematischen Herausforderungen, bla bla bla. Und dieses Institut in Massachusetts, im anderen Cambridge, das Clay-Institut, hat einen Preis ausgesetzt. Du weißt das doch alles in- und auswendig, Andrew. Du murmelst es im Schlaf vor dich hin.«
»Keine Frage. In- und auswendig, rauf und runter. Ich brauchte nur einen kleinen Erinnerungsstups.«
»Jedenfalls ist es ein sehr wohlhabendes Institut. Sie müssen jede Menge Geld haben, denn Sie haben schon ungefähr 10 Millionen Dollar an andere Mathematiker verteilt, nur nicht an den letzten Kandidaten.«
»Den letzten Kandidaten?«
»Den Russen. Grigori irgendwas. Der hat das Geld abgelehnt, das er für den Beweis der Dingsbums-Hypothese bekommen sollte.
Aber 1 Million Dollar ist eine Menge Geld, nicht wahr?«
»Ja. Das stimmt, ein nettes Sümmchen.
Warum hat er es abgelehnt?«
»Wo soll ich das wissen? Keine Ahnung. Du hast mir erzählt, dass er ein Eigenbrötler ist und zurückgezogen mit seiner Mutter zusammenlebt. Es gibt Menschen auf der Erde, denen es nicht nur ums Geld geht, Andrew.«
Das war wirklich etwas Neues für mich.
»Ach ja?« »Ja, es gibt ja nämlich so eine neue, bahnbrechende, kontroverse Theorie, dass sich Glück nicht mit Geld kaufen lässt.«
»Oh«, sagte ich.
Sie lachte wieder. Ich glaube, sie versuchte witzig zu sein. Deshalb lachte ich mit. »Also hat noch niemand die Riemannsche Vermutung bewiesen?« fragte ich dann.
»Wie, seit gestern?«
»Na ja, seit jeher.«
»Nein, niemand hat sie bewiesen. Es hat vor ein paar Jahren mal einen falschen Alarm gegeben, irgendwer in Frankreich. Aber nein, das Geld ist noch da.«
»Das ist es also, was mich motiviert, das Geld?« Inzwischen sortierte sie auf dem Bett Socken, die sie zu Paaren anordnete. Das System, das sie entwickelt hatte, war grauenhaft.
»Nicht nur Geld«, antwortete sie, »der Ruhm motiviert dich, dein Ego. Du willst deinen Namen überall sehen, Andrew Martin, Andrew Martin, Andrew Martin. Du willst auf jeder Wikipedia-Seite auftauchen, du willst wie Einstein sein. Aber das Problem ist, Andrew, du bist wie ein Zweijähriger.«
Das erstaunte mich.
»Ich? Wie ist das möglich?«
»Deine Mutter hat dir nie die Liebe gegeben, die du gebraucht hättest. Und so wirst du dein Leben lang an einer Brust saugen, die keine Milch gibt. Du willst von der Welt geliebt werden. Du willst ein großer Mann sein.«
Ihr Ton war ziemlich kühl. Ich fragte mich, ob die Menschen immer so miteinander sprachen oder ob es nur zwischen Eheleuten üblich war. Dann hörte ich einen Schlüssel im Schloss. Isobel sah überrascht auf. »Gulliver«,